herzlich willkommen, liebe Fans des politischen Pausenpodcasts. Ich habe heute Michael Bröcker zu Gast. Er ist Chefredakteur von Table Briefings und Printjournalist. Und wir wollen genau über dieses Thema sprechen. Medienwandel ist das, worum es uns heute geht in dieser Podcast-Folge. Ich habe kürzlich gelesen, und das passt sehr schön zu der heutigen Folge, Lesen trainiert die Demokratie. Und da steckt ja die Frage drin, wenn Menschen immer weniger lesen, stirbt dann die Demokratie langsam oder ist dieses vielleicht schon ein Kurzschluss, den ich da herstelle? Wir wollen über Medienwandel sprechen, wir wollen darüber sprechen, wie informieren wir uns in der Demokratie, wie werden wir informiert? Von daher freue ich mich sehr, dass ich heute mit einem Journalisten darüber sprechen kann. Lesen gewissermaßen als Schlüsselkonzept ist das, was mich interessiert. Stirbt Print? Einstiegsfrage, Herr Bröcker.
Ja, ich glaube tatsächlich ja. Und der Weg ist ja vorgezeichnet. Die Auflagenzahlen der Printausgaben gehen seit Jahrzehnten fast schon kontinuierlich zurück. Und es gibt auch eigentlich keine Comeback-Story, die zwar immer wieder von Experten angemahnt wurde, aber die Darreichungsform ändert sich, aber nicht die Bedeutung und nicht und auch nicht der Journalismus von seinem Handwerklichen her. Und ich glaube übrigens auch nicht, die Inhalte, ob ich am Ende per E-Mail oder per iPad oder auf meinem Smartphone guten, qualitätsvollen Journalismus konsumiere. Übrigens würde ich Ihr Zitat ergänzen auf Lesen und Hören trainiert die Demokratie. Denn die neue Form, was wir ja auch gerade machen, des Audiojournalismus, Podcastjournalismus, ist eine ganz neue Idee, um eben auch Qualitätsjournalismus an neue Zielgruppen zu bringen. Deswegen Print geht, aber vieles andere kommt.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Qualität von Nachrichten, von Informationen, das ist was, was uns interessiert, aber es ist für mich eher so ein Dreiklang, den wir heute vielleicht ansprechen wollen, nämlich die Finanzierung von Informationsaufbereitung, auch sowas wie Bezahlcontact, Paywalls oder Bezahlschranken, auch die verschiedenen Produkte und schließlich, weil es ein politischer Pausenpodcast ist, neue Formate, die es möglicherweise gibt, aber auch das, was so an politischer Steuerung, politischen Interessen, vielleicht sogar politischer Macht darin steckt, wenn man Medien macht, wenn man Content macht, Stichwort digitale Konzerne und Plattform macht. Und letztlich die Frage, die da drin steckt, ja auch cui bono. Also wem nutzt es, wer profitiert eigentlich davon? Und vielleicht nochmal auf das, was Sie jetzt eingangs gesagt haben, zurückzukommen. Es gibt ja die Angebotsseite, die Medienschaffenden, und da verändert sich ganz viel. Es gibt die Nachfrageseite, da verändert sich auch ganz viel. Ist das eine simultane Entwicklung, wenn wir mal so zurückblicken? Also ich habe das selber als Praktikantin im journalistischen Bereich vor etwas mehr als 20 Jahren zu spüren bekommen. Damals war sozusagen dieser Arbeitsmarkt Medienschaffender und Journalismus unheimlich unter Druck. Es war sehr schwierig eigentlich, da hineinzukommen. Ich glaube, da hat sich ganz, ganz viel verändert. Auf der anderen Seite könnte es aber auch nicht keine simultane Entwicklung gewesen sein. Also Angebots- und Nachfrageseite verändern sich zeitgleich, sondern es könnte ja auch so ein bisschen Henne-Ei-Problematik. Also wer hat sozusagen diesen Stein ins Rollen gebracht? Das hat ja ganz viel mit dem Anzeigenmarkt zu tun, der da weggebrochen ist oder sich verändert hat. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen auffächern, so ein bisschen erklären.
Ich glaube schon, dass es nachfrageseitig dominiert wird. Nicht nur die werbetreibende Industrie, die neue, effizientere Wege benötigt, um ihre Informationen zum Beispiel an Entscheider zu geben und nicht eine Anzeige in einer Tageszeitung, die nicht wirklich messbar ist, ob sie auch diejenigen erreicht, die erreicht werden sollen. Und gleichzeitig sind es natürlich die Nutzerzahlen und auch die Bedingungen, zu denen man und wann man Informationen konsumieren will, haben sich dramatisch verändert. Natürlich mit den Smartphones und mit dem Internet. Und deswegen musste und hat sich die Branche darauf auch reagiert und hat sich verändert. Und ich finde, zu einem Guten. Denn als ich angefangen habe, habe ich diverse Absagen von Zeitungsredaktionen bekommen. Der Medienmarkt, der Arbeitsmarkt war nahezu leergefegt, nur langjährige freie Mitarbeiter bekamen eventuell eins dieser begehrten Volontariate bei den Zeitungen. Die Journalistenschulen waren hoffnungslos überfüllt. Und heute haben wir einen Fachkräftemangel, einen Arbeitermangel, muss man fast sagen, im Journalismus. Die neuen Ideen wie Briefings, wie Podcasts sind auf dem Markt, suchen händeringend kluge, vor allen Dingen auch tiefergehende Journalisten, die sich in bestimmten Fachgebieten gut auskennen. Ich würde wirklich sagen, es war noch nie eine so gute Zeit für wirklich neugierige, leidenschaftliche, sich mit einem bestimmten Thema gut auskennende Journalisten. Ich hatte es damals deutlich schwerer. Aber die Darreichungsformen waren eben auch weniger. Man ging zu einer Zeitung, man ging zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das war es eigentlich. Und heute ist die Vielfalt so groß geworden, dass der Arbeitsmarkt groß geworden ist und damit auch die Reize, die Journalismus ausüben, sind heute größer als damals, würde ich sagen, obwohl das Geschäftsmodell schwieriger geworden ist.
Ja, ich würde ganz gerne genau bei dem Beruf des Journalisten vielleicht auch mal bleiben. Sie haben ja angefangen als Chefredakteur der Rheinischen Post, oder angefangen haben Sie so natürlich nicht, aber das haben Sie lange jedenfalls gemacht. Und jetzt sind Sie in einem ganz anderen Bereich, der wirklich auch ein anderes Produkt ist. Vielleicht können wir da am Ende auch noch mal genauer drüber sprechen, ob das möglicherweise sogar die Zukunft ist oder ob das neue Probleme mit sich bringt. Also diese Domänenkompetenz. Aber vielleicht noch mal zurück zum Beruf des Journalisten. Das ist ja kein geschützter Begriff und Sie haben das Volontariat angesprochen. Ich frage mich, ob das heute eigentlich noch die angemessene Ausbildung ist.
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, sie müsste sich fast jährlich verändern, diese journalistische Ausbildung, Volontariat, weil eben zum Beispiel, ich nenne nur ein Beispiel, der Umgang mit KI heute zwingend ein Wesenselement für einen guten Journalisten ausmacht und das in einer bisherigen Ausbildung gar nicht vorkommt. Mein Volontariat bei der Rheinischen Post hatte verschiedene Stationen, hatte durchaus auch Einblicke in verschiedene Medien und am Ende war es Learning by Doing und Practice on the Job. Aber ich habe nicht grundsätzlich darüber nachgedacht oder Techniken erlernt, wie man mit den neuen Technologien, Innovationen und auch dem neuen Nutzerverhalten eigentlich als Journalist umgehen sollte. Und das fehlt in der Ausbildung, deswegen hängt sie immer so ein bisschen hinterher. Auf der anderen Seite bleibt, ich würde mal sagen, 30% eines guten Volontariats ist immer das Handwerk. Wie recherchiere ich? Wie bereite ich Informationen auf? Wie sammle ich sie? Wie mache ich verlässlichen, faktenorientierten Journalismus, die Recherche? Das ist Handwerk, das muss man lernen, da muss man Geduld haben. Hat sich, glaube ich, nicht verändert, egal über welchen Kanal man am Ende diesen Journalismus macht. Nur diese neuen Innovationen, die technologischen Sprünge, die verändern natürlich auch unseren Job. Und das wird heute eigentlich kaum abgebildet.
Was sich aber stark verändert hat, sind die Zahlen für journalistisches Fehlverhalten. Wenn wir uns den Presserat angucken, dann meldet der für 2025 einen Rekord von mehr als 100 Rügen. Das heißt, die Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht ist mit über 40% der häufigste Grund für Rügen. Das widerspricht ja eigentlich auch diesem, man wird gut ausgebildet, man lernt das Handwerk. Oder es liegt wirklich vielleicht auch an künstlicher Intelligenz, an neuen Möglichkeiten, dass Large Language Models die Texte schreiben, dass da nicht mehr genau hingeguckt wird, dass man sich unter Zeitdruck einfach nicht mehr die Zeit nimmt, vielleicht sorgfältig zu arbeiten, vielleicht auch Agenturmeldungen als wesentliche Quelle. Also alle schreiben irgendwie voneinander ab und dann entscheiden ja nur noch wenige darüber, was eigentlich rauskommt. Also Stichwort Gatekeeping als eine wesentliche Aufgabe ja auch von Medien. Zu entscheiden, was ist das, wie gefiltert wird, nach welchen Kriterien wird da gefiltert.
Also ich würde sagen, dass die KI-generierten Meldungen und in dieser Rekord Lastigkeit der Presseratsrügen noch nicht abgebildet sind. Das könnte künftig noch ein großes Thema werden. Was dort ja, die Mehrzahl der Rügen waren ja Sorgfaltspflichtenverletzung. Und da sind wir bei dem Thema publizistische Rastlosigkeit. Natürlich sind wir Getriebene von zwei Entwicklungen. Einerseits, was hat der andere geschrieben, der in meiner Deutungsbubble für mich in irgendeiner Weise als Leitmedium gilt und muss ich das dann nicht auch sehr schnell abschreiben, nachschreiben, weiterdrehen, wie es bei uns im Journalismus heißt. Und das Zweite ist Clickbaiting im Journalismus, den es immer noch viel zu häufig gibt. Welche Überschrift, welche Schlagzeile, welche Umdrehung meiner journalistischen Tätigkeit bringt mir möglichst viel Reichweite? Social Media hat uns da in eine Welt getrieben, aus meiner Sicht in eine gefährliche Welt, die uns hat vergessen lassen, was das Handwerk ist. Und dieses Handwerk hat meist mit, lieber machst du die Geschichte nicht, als dass du sie in irgendeiner Weise falsch machst oder zu zugespitzt. Und das Gegenteil ist vielfach der Fall. Und ich war selber und bin teilweise immer auch Opfer dieses Lemminge-Verhaltens einerseits und dieser Clickbaiting-Reichweiten-Logik, die dazu geführt hat, dass wir nicht mehr so sauber arbeiten. Nichts anderes ist der Grund für diese über 100 Presserat-Rügen. Wir arbeiten nicht mehr sauber genug, weil wir glauben, schneller sein zu müssen. Und diese Logik müssen wir durchbrechen. Und ich glaube übrigens, dass das die Jahrhundertchance überhaupt ist, da du von Social Media Nachrichten in Anführungszeichen ja ohnehin tagtäglich geflutet wirst, kann der zurückgelehnte, ausgeruhtere, tiefere Journalismus, der nicht bei X sich darstellt mit einem Kommentar, natürlich nicht, aber eben danach hinter einer Paywall zu einer Analyse führt, die man so vielleicht nicht gelesen hat, ist am Ende das Überlebensmodell des Journalismus. Davon bin ich wirklich mehr denn je überzeugt, obwohl ich selbst so ein Heißsporn bin, der seine Analyse ganz schnell bei X verbreiten will oder in der Talkshow. Ich glaube aber, wenn es um eine Finanzierbarkeit von Journalismus geht, ist sie ruhiger, ausgeruhter, tiefer und manchmal vielleicht sogar später als das, was man schnell rausgeben würde.
Da steckt schon ganz schön viel Selbstkritik drin. Wenn wir noch mal ganz kurz uns in Erinnerung rufen, Kernfunktionen von Massenmedien: Information, Meinungsbildung oder Befähigung zur Meinungsbildung, Kontrolle, Frühwarnfunktion. Und wenn wir dann jetzt mal den Sprung machen mit dem Medienwandel uns anschauen, das, was Sie gerade gesagt haben, Personalisierung, Emotionalisierung, Skandalisierung, Moralisierung, ja, und die Klickraten durch soziale Medien befeuert, durch Algorithmen, Logik befeuert durch Zusammenbruch von Werbeeinnahmen und so weiter, was dann vielleicht Journalistinnen und Journalisten auch etwas unabhängiger in ihrer Arbeit machen. Ich würde sagen, das klingt sehr toxisch, oder ist das eine Überbewertung?
Nee, leider ist es so. Wir haben es verlernt, uns auf die Kernprinzipien eines guten, seriösen Journalismus wieder zu verlassen. Zumindest immer wieder mal. Haltung statt Handwerk, das ist ein Thema. Deswegen werden wir immer meinungslastiger, immer emotionaler. These statt Tiefe. Erst muss die These stimmen. Da muss man eine Botschaft haben und dann entlanghangelt man sich im Text entlang dieser These, obwohl vielleicht die Recherche gar nicht hergegeben hat, dass die These zu halten ist. Ein journalistischer Stil, den es auch in prominenten großen Medien immer wieder gibt. Und wie gesagt, ich spreche über etwas, was ich selber erlebt habe, was ich selber immer noch zu oft mache und wovon wir uns trennen müssen, wenn wir langfristig, und dann kommen wir wieder zur Information und zur Meinungsbildung und damit zur Demokratiestärkung, wenn wir langfristig unsere Rolle, die im Grundgesetz für diese freien Medien vorgesehen ist, ausfüllen wollen, müssen wir uns von vielem trennen, was wir in den letzten Jahren uns anerzogen haben, aufgrund dieser Rastlosigkeit der technologischen und publizistischen Welt.
Wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln und auf die Nachfrageseite schauen. Ja, es gibt auch so eine Erschöpfung, ne? So ein News-Fatigue, glaube ich, nennt sich das, in der Mediennutzung. Und dabei müssen wir sagen, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, das Fundament der Demokratie ist die informierte Bürgerschaft. Und die bröckelt, wenn das Interesse schwindet, die Lust zu lesen schwindet, aber auch die Art der Rezeption sich verändert. Und wir sehen ja insbesondere bei jungen Menschen, bei älteren mittlerweile aber auch zunehmend, also diesen Digital Divide, das ist ja mittlerweile, hat sich das fast aufgebraucht mit den smarten Endgeräten. Wir sehen aber ja gerade bei den jungen Menschen ganz viel Doomscrolling, also man lässt sich zubomben von wirklich nur noch schlechten Nachrichten, die einem dann auch aus so einer Blase kaum mehr rausdringen lassen. Oder man kann sich kaum mehr befreien davon, dass man eigentlich nur noch schlechte Nachrichten konsumiert und das ganz, ganz häufig über die sozialen Medien. Wo führt's uns hin? Können wir jungen Menschen vielleicht wieder Lust machen, sich zu informieren und das mit einer, na, sagen wir mal, weniger sachlichen, unsachlichen Wucht, die eben gerade ja diese sozialen Medien mit sich bringen?
Also was die jungen Leute betrifft, bin ich nicht so skeptisch, muss ich sagen. Ich erlebe eine politische junge Generation, wie ich selten zuvor erlebt habe. Nur kommuniziert sie völlig anders und informiert sich völlig anders. Aber sie wird zum Beispiel, wenn man Instagram nimmt oder auch TikTok, sind es gar nicht immer die schlechten und ja, dramatischen Nachrichten, die dort triggern, die dort Reichweite bekommen. Es sind oft übrigens die überraschend konstruktiven, emotional positiven, in einer Welt, die zusehends schwieriger wird. Also ich glaube, dass die Sehnsucht danach, Zuversicht, Konstruktivität in auch den Geschichten zu bekommen, die der Journalismus bietet, diese Sehnsucht ist sehr groß und kann von uns bedient werden. Ich bin gegen einen tendenziellen konstruktiven Journalismus, der ja auch in der Wissenschaft immer wieder diskutiert wird, nach dem Motto, wir müssen aber heute unbedingt noch eine gute Nachricht finden. Zwanghaft, weil sonst können wir die Seite 1 in unserer Zeitung nicht adäquat abbilden. Trotzdem glaube ich, dass wir auch eine Rolle haben, nicht alles per se aus der Brille zu sehen oder zu analysieren, wer hat möglichst maximal versagt. Das ist ja auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir zwar Fehlergucker sind, wie es Rudolf Augstein gesagt hat, was ich einen guten Begriff finde, aber es gibt eben in dieser Gesellschaft auch journalistisch herauszukramende positive Entwicklungen, die zwingend auch genauso beschrieben werden sollten. Und auf die fahren junge Leute genauso ab. Was wir nur eben auch lernen müssen, ist, wir müssen in diese Medien dann auch gehen. Es hat doch niemand uns verboten, einen TikTok oder ein Instagram oder ein X meinetwegen oder selbst die Reddits zu nutzen, um journalistische Ideen neu zu entwickeln für diese Formate. Es spricht ja nichts dagegen. Nur weil wir aus einer Welt kommen, wo die Seite 3-Analyse mit 7000 Zeichen die ideale Form des Journalismus ist in einer gedruckten Zeitung, oder der 45-minütige Doku-Beitrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen heißt ja nicht, dass wir nicht auch journalistische Modelle finden können, wo wir Informationen bei TikTok oder Instagram oder auf X veröffentlichen. Da sind wir nicht kreativ genug, manchmal auch nicht mutig genug. Aber ich glaube nicht, dass diese junge Generation von uns nichts mehr hören will. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass gut gemachte Informationsvermittlung von traditionellen Medien auch auf diesen Kanälen sehr, sehr, sehr gut funktioniert.
Da würde ich absolut zustimmen, auch bei Ihrem Argument, dass die junge Generation sehr politisch ist. Ich erlebe das im Hörsaal. Ich mache aber auch regelmäßig Abfragen und ich habe es da ja schon mit einer Positivselektion zu tun, weil das die jungen Menschen sind, die in aller Regel Abitur gemacht haben, die sich für ein Politikstudium entschieden haben und trotzdem sehe ich, dass weniger als 10% noch eine Tageszeitung lesen und ganz viele auch gar nicht mehr wissen, was ist denn eigentlich eine Tageszeitung. Also da glaube ich, dass sich wirklich was verändert und wir sehen es auch bei den Leseforschern, die Alarm schlagen, die eben sagen, es wird zu Hause nicht mehr vorgelesen und das übersetzt sich dann natürlich auch in das spätere Leben, dass der Wert von Wissen aus Büchern immer weiter abnimmt und dass ja auch weniger geschrieben wird. Also handschriftliches
Das ist ein
Festhalten von
Problem.
Gedanken, von Ideen, alles das verändert sich und das sind am Ende alles Kulturtechniken, die, und das ist ja mein Argument vom Anfang gewesen, positiv auf die Demokratie einzahlen können. Jetzt will ich Ihnen da nicht die komplette Verantwortung zuschreiben, natürlich nicht. Aber es verändert sich am Markt ja beispielsweise auch auf der Konsumentenseite die Bereitschaft, Geld auszugeben für gute Produkte. Und ich komme aus Nordrhein-Westfalen gebürtig und da hat man früher schon gesagt, gute Informationen kosten Geld. Was nichts kostet, das ist auch nichts. So hieß das früher. Und jetzt gehen wir mal weg von der jungen Generation. Erschreckend fand ich nämlich auch, dass besonders die Älteren diejenigen sind, die den Informationswert aus Tageszeitungen noch hochschätzen sollten. Aber das sind besonders die nach einer Statistik vom Reuters Institute of Digital News und in Verbindung mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung und dem Hans-Bredow-Institut, die da sagen, dass vor allem die Älteren diejenigen sind, die einfach gar nicht mehr einsehen, für Medieninhalte oder journalistische Inhalte Geld zu bezahlen. Wie gehen Sie denn damit um?
Also ich würde erstmal tendenziell sagen, die alten Begriffe führen uns nicht weiter. Nur weil wir selber an der Tageszeitung hängen, heißt es nicht, dass morgen oder übermorgen Tagesmedien nicht einen ähnlichen aufklärerischen, aber auch was das Lesen von Texten betrifft, guten neuen Charakter haben können, für den Menschen bereit sind zu zahlen. Nur weil sie nicht dieselben 60, 70 Euro pro Monat für eine Tageszeitung, die gedruckt und mit einem Vertriebsmitarbeiter persönlich gebracht werden muss, bereit sind zu zahlen, sind sie aber trotzdem bereit zu zahlen, die 10 oder 15 Euro für ein online erstelltes Medium, das den gleichen Qualitätswert an Journalismus hat wie früher die Tageszeitung. Also ich finde, wir müssen nur einfach weg von diesem Kommunikation, dem vermeintlichen Kommunikationsbruch. Und ja, natürlich ist es dann zu günstigeren Kosten herstellbar. Aber wir kommen ja beide aus Nordrhein-Westfalen. Es gibt in Münster, es gibt in Düsseldorf, es gibt am Niederrhein, es gibt überall neue journalistische Formate, die mit sehr wenig Geld, aber mit sehr gutem Journalismus digitale Newsletter oder auch Podcasts erstellen, die Stadtjournalismus at its best machen, in meiner Sicht. Also wirklich Stadtentwicklung, Bildungspolitik, das, wofür ein Landrat oder ein Oberbürgermeister wirklich zuständig ist oder ein Stadtrat, abgebildet in Briefings, in Newslettern, in Podcasts. Und dafür sind Menschen bereit zu zahlen. Ich erlebe diese Nichtbereitschaft für Journalismus gar nicht mehr, sondern es ist aber eben handpicked. Es ist hier die New York Times, da das Wall Street Journal, hier mein lokalen Newsletter, diesen Nachrichtenpodcast für die große Politik. Es ist nicht mehr diese One-Size-Fits-All-Tageszeitung, die alles abgebildet hat. Und das muss nicht schlecht sein. Wir müssen nur besser werden im Erstellen von journalistischen Angeboten, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen, dass sie insgesamt weniger interessiert sind. Glaube ich sogar gar nicht. Im Gegenteil, die Welt wird so unübersichtlich und kann sich offenbar so radikal gerade verändern, dass diese Einordnung vom kleinsten lokalen Newsletter in meiner Nachbarschaft bis hin zum Nachrichtenpodcast, den ich mir aus dem Englischen übersetzen lasse per KI, ist es so vielfältig wie noch nie und die Nachfrage ist so hoch wie noch nie. Wir haben ja beim Thema Podcast noch gar nicht in Deutschland die Zahlen erreicht, die in den USA in den letzten Jahren da schon in sich zu sehen waren. Und insgesamt ist auch die Informationsnutzung gar nicht zurückgegangen. Sie verteilt sich eben, sie zersplittert sich. Und man ist eben nicht mehr bereit dafür, diesen einen großen Betrag für ein Medium zu bezahlen. Das muss nicht schlecht sein.
Und jetzt haben Sie sich ja auch, Sie haben das Briefing eben angesprochen, selber ja auch für einen anderen Weg entschieden als so dieses, tagesaktuell ist das schon, was Sie machen, aber es ist eben nicht mehr der klassische Weg der Tageszeitung. Mit den Table Briefings gehen Sie ja jetzt in den Weg des Deep Journalism, wenn man das Konzept, was sozusagen darunter liegt, ansprechen möchte. Also so eine neue Gattung im Journalismus, die auf Domänenkompetenz abzielt. Das müssen Sie den Hörerinnen und Hörern des politischen Pausen-Podcasts einmal erklären, was Sie da jeden Tag machen und was das Neue an diesem Produkt ist.
Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Früher waren die Journalisten gut ausgebildete, an der Oberfläche arbeitende Journalisten, die von allem ein bisschen Ahnung hatten, aber von nichts so wirklich. Ich übertreibe jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ich weiß ja selber, wie ich ausgebildet wurde. Künftig ist es sinnvoller und wichtiger und richtiger und ich glaube auch als Geschäftsmodell entscheidend, dass du die besten Journalisten für die wichtigsten Themen für die Zukunft einer Volkswirtschaft bei dir hast und die möglichst bei diesen Themen belässt und dem Nutzer möglichst einfachst, und das ist derzeit immer noch das Briefing, ein E-Mail-Newsletter, möglichst einfach diese Kenntnisse darreichst. Das machen wir mit inzwischen 13 verschiedenen Briefings, die von täglich bis zweimal pro Woche ihre bestimmte Leserschaft in einem Fachgebiet erreichen, von Afrika bis Energy, von Security bis China, und dort das Versprechen abgeben, dass es sich für diese Menschen, das sind natürlich Menschen, die aufsteigen wollen, die Entscheidungsfähigkeit haben oder Führungsverantwortung oder sie erwerben wollen, die in ihrer beruflichen Welt zwingend auf journalistisch erarbeitete Informationen angewiesen sind, weil es ihren Lebensalltag, ihren beruflichen Alltag verbessert, weil es ihre Entscheidungen verbessert. Das ist unsere Briefing-Logik. Und wir machen damit zwei Dinge. Erstens kommen Journalisten zu uns von etablierten Medien. Wir haben Journalisten vom Handelsblatt, von der Süddeutschen, von der FAZ. Meine Kollegin Helene Bubrowski war bei der FAZ, ist jetzt mit mir hier in der Chefredaktion bei Table. Also das sind Leute, die kommen aus etablierten Medien. Ich war 15 Jahre bei der Rheinischen Post in einer Regionalzeitung, vom Volontär bis zum Chefredakteur, und hatte trotzdem Lust auf diese neue Art von Journalismus. Selbst wenn die Marke dahinter noch gar nicht so bekannt ist, ist der Weg für uns entscheidend. Und wir dürfen in unserem Bereich, wo wir uns auskennen, Journalismus machen. Sie ahnen gar nicht, Frau Dr. Schwanholz, Sie ahnen gar nicht, wie sehr Journalisten bei uns aufatmen und sagen, endlich muss ich nicht noch diesen Kommentar, diese Nachricht, hier noch eine Agentur zusammenschreiben, da noch eine Analyse schreiben, sondern ich schreibe nur diese eine große energiepolitische Analyse in der Woche, weil ich mich damit auskenne, weil ich weiß, worum es geht. Und das macht diese Journalisten glücklich. So bekommen wir diese Leute. Und der Nutzer bekommt eben bei uns Dinge, die er nicht mit der KI crawlen konnte bei News Google. Das ist einerseits aus unserer Sicht wirtschaftlich die einzige Chance zu überleben, und gleichzeitig in der Nutzerperspektive etwas, was dir die KI eben noch nicht bieten kann. Unsere Kollegen haben teilweise Ahnung von ihren Sachen, zum Beispiel die 4, 5 Kollegen im China Table, die alle Mandarin sprechen, die sich auskennen in China. Das kannst du dir nicht mal eben in einem außenpolitischen, oberflächlichen Grundsatzkommentar erarbeiten, sondern dafür musst du das lesen. Und das ist eine Zukunft, die nicht mehr die Massenmedien darstellt und auch nicht das breite Publikum, sondern ein spitzes Publikum, das aber richtig.
Klingt super, klingt aber auch kostspielig, weil sie natürlich gerade das alles das, was Zeit bedeutet, kostet ja nun mal dann eben auch. Und da frage ich mich, kann das die Zukunft überhaupt sein oder führt es nicht eigentlich zu einer Spaltung zwischen den Informierten und den Uninformierten? Und ein bisschen bedeutet das eben Elitismus, weil wenn ich mir das leisten kann, bin ich super informiert und dann habe ich auch einen Vorsprung, einen Wissensvorsprung. Wenn ich es mir nicht leisten kann, dann falle ich komplett hinten runter.
Sie haben recht, es ist teilweise so, aber es ist ja die Frage, ob es ein allgemein großes, breites Publikumsmediensegment gibt, Klammer auf, das gibt es mit öffentlich-rechtlich, aber auch mit den großen Reichweitenportalen. Und wir alle jetzt versuchen auch dort mitzuspielen. Oder ob wir nicht sagen, naja, was es dort nicht gibt, ist Tiefe in bestimmten Themenfeldern, die auch erarbeitet und journalistisch repräsentiert werden müssen. Und wenn ein Kollege von uns eine Afrika-Geschichte aufschreibt, die hat vielleicht nur deutsch-angolische Relevanz, wird aber am Ende doch zu einer größeren Geschichte, werden alle unsere journalistischen Erzeugnisse ja in der Breite relevant. Nicht nur, weil wir Briefings haben, die kostenlos sind und damit unsere Themen anteasern, sondern weil natürlich unsere journalistischen Ergebnisse von anderen zitiert werden. Deswegen ist mein Punkt, ja, wir richten uns an denjenigen, der uns bezahlt, denn wir müssten ein wirtschaftliches Modell finden für unseren Journalismus. Und der bekommt uns zuerst, zunächst und immer schneller und tiefer, aber was wir journalistisch erarbeiten und wenn es eine größere Relevanz für diese Gesellschaft hat, wird es öffentlich. Durch Zitierungen, durch andere Medien, die auf uns aufmerksam werden oder durch unsere kostenlosen Formate, wo wir diese Themen immer anschneiden. Also das ist kein Geheimjournalismus, sondern es ist ein Fachjournalismus, der da immer dann groß und breit und bekannt wird, wenn das, was wir erarbeitet haben, eben größer und relevanter ist als nur diese Zielgruppe. Insofern finde ich, ist es kein Widerspruch.
Wenn Sie es kurz und knapp auf den Nenner bringen sollten, welche Vorteile es für eine demokratische Öffentlichkeit hat?
Ja, aber es ist am Ende auch Aufklärung. Wir machen ja Aufklärung in Nischen. Wir richten unseren Scheinwerfer in Ecken, die nicht mehr ausgeleuchtet sind, weil dort die großen Publikumsmedien keinerlei Kapazitäten oder finanzielle Investitionen hineinstecken. Es gibt einfach nirgendwo so viele Afrika-Journalisten wie bei Table. Es gibt nirgendwo so viele China-Journalisten wie bei Table, weil sich die großen Publikumsmedien das nicht mehr leisten. Insofern haben wir sogar eine existenzielle Funktion für die Breite der medialen Demokratie, weil dort andere sich längst zurückgezogen haben, wo wir reingehen.
Super spannend auf jeden Fall. Wir werden da dranbleiben und ich lade Sie gerne auch vielleicht in ein paar Jahren in eine andere Staffel nochmal ein und dann schauen wir, was draus geworden ist, weil der Zweifel eben gerade, wenn die Menschen immer skeptischer werden, Geld auszugeben für Qualitätsjournalismus, der bleibt natürlich, wie überlebensfähig solche Konzepte sind oder Stichwort Spaltung, wie elitär dann am Ende das Produkt wird, was nicht schlimm sein muss, dass wenigstens dann einige die Entscheidung treffen müssen, gut informiert werden. Aber ich glaube, wir sind da wahrscheinlich im Moment noch auf einem Weg und wissen noch gar nicht so ganz genau, wo es hingeht. KI haben wir nur kurz angetippt. Das wird ja für Ihr Handwerk genau wie für die Wissenschaft auch noch eine ganz große Herausforderung werden. Herzlichen Dank, Michael Bröcker von Table Briefing, für das wirklich spannende Gespräch. Wir gucken optimistisch in die Zukunft und bleiben neugierig.
Vielen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.